Kapitel 2. Als Leo gute 2 Stunden später wieder in einem Fiaker saß, war er bis auf die Haut durchweicht. Er zitterte. Und das lag nicht nur an der herbstlichen Kälte. Das Prasseln des Regens hatte mittlerweile aufgehört. Nur das Klackern der Hufe und das monotone Rumpeln der Räder waren in der Nacht zu hören. Auf dem Wurstelprater rührte sich nichts mehr. Die letzten Zecher waren von den Wachleuten vertrieben worden. Auch die Musikanten hatten mittlerweile zu spielen aufgehört. Doch sicher machte der Mord bereits jetzt schon die Runde. Und auch von dem Pfahl werden die Leute bald erfahren, dachte Leo. So etwas lässt sich nicht lange verheimlichen. Der schreckliche Vorfall hatte zumindest dazu geführt, dass die Kollegen am Ende doch noch mit ihm kooperiert hatten. Auch wenn die Stimmung ziemlich angespannt gewesen war. Schweigend und professionell hatten sie gemeinsam die Arbeit am Tatort verrichtet. Der Leichenwagen war gekommen und hatte die Leiche ins Gerichtsmedizinische Institut gebracht. Der abgesperrte Uferstreifen war noch einmal mit den starken Auerlampen abgesucht worden, jedoch ohne weiteres Ergebnis. Als der Untersuchungsrichter mit fast 2-stündiger Verspätung völlig übermüdet, mit Ringen unter den Augen eingetroffen war, musste er nur noch das Protokoll abzeichnen. Sogar ein paar zusätzliche Aufnahmen mit seiner Kamera hatte Leo machen dürfen, unter den kritischen Blicken des glatzköpfigen Oberinspektors. Der Dicke mit dem Wangenbart hieß Paul Leinkirchner. Sein hagerer, bohnenlanger Kollege war Erich Leubel, und beide waren sie Polizeiagenten des Wiener Sicherheitsbüros für Blutverbrechen, wobei Leinkirchner Leubels direkter Vorgesetzter war. Der dritte Zivilinspektor, jener blasse junge Mann namens Andreas Jost, befand sich noch in der Ausbildung. Jost hatte sich während der Untersuchung der Leiche ein wenig abseits gehalten, vermutlich weil er einen weiteren peinlichen Schwächeanfall befürchtete. Doch er hatte Leo später ein paar aufmerksame Fragen gestellt. Offenbar konnte er mit den modernen Ermittlungsmethoden weitaus mehr anfangen als die beiden älteren Kollegen. Der Fiaker rumpelte über den Ring mit seinen vielen bürgerlichen Palästen, der Wiener Börse, dem Hofburgtheater und dem Volksgarten, wo im kalten Licht einige elektrifizierte Leuchten flackerten, und bog am Schmerlingplatz rechts ab in die Lerchenfelder Straße. Gaslaternen brannten in regelmäßigen Abständen und wiesen dem Kutscher den Weg. Ein paar lärmende Nachtschwärmer, die vermutlich aus einem der anrüchigen Etablissements am Spittelberg kamen, passierten die Straße. Ansonsten war die Gegend um diese Uhrzeit wie ausgestorben. Der Himmel schwarz und sternenlos. Die Kutsche fuhr nach rechts in die lange Gasse und hielt schließlich vor einem mehrstöckigen Mietshaus, wo Leo erst kürzlich eine Unterkunft gefunden hatte. Hier in der Josefstadt, dem 8. Bezirk, wohnte das gediegene Bürgertum. Es war ein besseres Viertel, wenn auch nicht so elegant, wie es Leo von seinem Grazer Viertel Gaidorf gewohnt war. Sein altes Leben schien ihm bereits lange zurückzuliegen. Dabei war er erst wenige Tage in Wien. Er gab dem Kutscher ein paar Münzen, sperrte so leise wie möglich die untere Tür auf und stieg die Treppe hoch. Offenbar nicht leise genug, denn auf der Stiege im 2. Stock erwartete ihn bereits seine Zimmerwirtin. Die ältere Dame trug einen verschlissenen Seidenrock und eine Schlafhaube, die beide schon bessere Zeiten gesehen hatten, ebenso wie deren Besitzerin. Adelheid Rinsinger war eine Beamtenwitwe aus besserem Haus, die sich den Unterhalt ihrer Wohnung mit dem Vermieten eines ihrer vielen Zimmer finanzierte. Sie sah Leo säuerlich an.
»Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ich dachte, es wären Einbrecher im Haus.«
»Nun, dann ist es ja gut, dass jetzt die Polizei da ist,« erwiderte Leo mit einem lahmen Scherz und versuchte, sich an seiner Zimmerwirtin vorbeizustehlen.
»Herr von Herzfeld, ich verstehe durchaus, dass die Polizei niemals schläft. Aber ich tue es. Allerdings nicht sehr gut. Ich bin sehr geräuschempfindlich. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie um diese Zeit...«
»Frau Rinsinger, wollen Sie jetzt schon etwas wissen, was morgen in allen Zeitungen steht?« fragte Leo in verschwörerischem Ton. Er hatte die alte Witwe richtig eingeschätzt. Sofort wurde sie hellhörig.
»Ein Mord etwa?«
hauchte sie. »Am Prater.«
Leo nickte ernst. Leider darf ich Ihnen nicht mehr sagen. Polizeigeheimnis. Sie verstehen sicherlich.
Natürlich, natürlich.
Frau Rinsinger versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
Trotzdem hatte Leo bei ihr sichtlich an Ansehen gewonnen. Bislang war er für sie lediglich ein junger, attraktiver Inspektor aus Graz gewesen, mit guten Umgangsformen, doch eigentlich ein Niemand.
Nun war er plötzlich zum Mordermittler aufgestiegen. Zumindest wusste Leo jetzt, wie er sich Frau Rinsinger in Zukunft gefügig machen konnte.
»Wollen Sie noch etwas essen?« fragte sie mitfühlend. »Ein Käsebrot mit eingelegten Zwiebeln vielleicht?«
»Danke. Ich bin hundemüde und die Ermittlung hat mir auf den Magen geschlagen.«
»Das ist nur allzu verständlich. Dann gute Nacht, Herr von Herzfeld.«
Sie begleitete ihn durch den langen, mit staubigen Teppichen ausgelegten und mit verblassten Biedermeier-Gemälden behängten Gang bis zu seinem Zimmer. Die sauertöpfischen Mienen der Porträtierten ließen Leo vermuten, dass es Frau Rinsingers vor langer Zeit verstorbene Ahnen waren.
»Wenn ich sonst noch etwas für Sie...«
»Danke, sehr freundlich. Gerne einen Kaffee morgen früh um 8, bevor ich ins Büro gehe. Schwarz ohne Zucker.« »Gute Nacht und ergebensten Dank.« Er schloss die Tür hinter sich und ließ seine neugierige Wirtin draußen im Flur stehen. Dann stellte er den Koffer und die beiden Taschen ab und sah sich in dem kleinen Zimmer um. Ein schmales Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein Garderobenspiegel und zwei Stühle. Immerhin hingen frisch gewaschene Gardinen am Fenster. Das Parkett war gebohnert, der Raum gelüftet. Er hätte es schlechter treffen können. In den letzten Tagen war er noch nicht einmal dazu gekommen, seinen fast mannshohen Garderobenkoffer auszuräumen. Bei Leos Ankunft am Wiener Südbahnhof vor 3 Tagen war der Kutscher zuerst an den großen Hotels am Ring vorbeigefahren, am Grand Hotel, am Bristol, am Imperial, und hatte den Reiseführer gespielt, offenbar in der Annahme, der gut gekleidete junge Gentleman mit dem Homburghut und dem umfangreichen Gepäck würde hier irgendwo absteigen. Als sie dann schließlich vor Leos Pension in der Langengasse hielten, war der Kutscher sichtlich enttäuscht gewesen. Vermutlich hatte er auf mehr Trinkgeld gehofft. Im Spiegel betrachtete Leo sein Gesicht. Kein Wunder, dass er bei Frau Rinsinger mütterliche Gefühle weckte. Er hatte eindeutig schon mal besser ausgesehen. Das blonde Haar hing ihm nass und in Strähnen in die Stirn. Sein sonst so akkurat glatt rasiertes Kinn zeigte erste Stoppeln. Im Gegensatz zu den meisten Männern trug Leo keinen Bart, nicht mal einen Schnauzer. Was auch daran lag, dass ihm trotz seiner 30 Jahre kein rechter Bart wachsen wollte. Seine Schwester Lilly nannte ihn deshalb oft scherzhaft immer noch Bubi, obwohl er der Ältere von ihnen war. Er zog Mantel, Hose, Weste und Hemd aus, hüllte sich in eine Wolldecke und kramte in der Schublade nach einer Schachtel Zigaretten. Es war die letzte, die andere Schachtel war vom Regen völlig durchweicht. Bislang hatte er in keiner Wiener Trafik seine geliebten Jenizde-Zigaretten finden können. Vielleicht würde er sich welche aus Dresden liefern lassen müssen, wenn das Geld dafür noch reichte. Er hätte dem Kutscher, der ihn zum Prater gefahren hatte, nicht so viel Trinkgeld geben sollen, auch wenn der Kerl wie der Teufel gefahren war. Der Prater. Leo erschauerte. Die Erinnerungen an den Tatort kamen zurück. Es war beileibe nicht seine erste Leiche. In Graz als junger Untersuchungsrichter hatte er in den letzten Jahren etliche Tote gesehen. Erschlagene, Erschossene, Erwürgte, Erdolchte. Meist waren es Eifersuchtsdramen gewesen. Oder es war um Geld gegangen. Man hatte die Täter schnell gefasst. Aber diese Leiche auf der Lichtung am Prater war etwas anderes. Das hatte er sofort gespürt. Ob dieser Irre den Pflock erst postmortem verwendet hatte, oder schon davor, als das Mädchen noch lebte? Und was sollte diese seltsame Inschrift? Domine salva me. Nun, die gerichtsmedizinische Untersuchung würde sicher Genaueres ergeben.